Bevor ich dann einsteige mit der Predigt. Also, den Philipperbrief hat Paulus geschrieben, der Apostel Paulus, als er im Gefängnis in Rom war. Wisst ihr ungefähr, wann das war? Schätzt mal. So, wer war alles im BU? Vor kurzem? Hier, da hinten die Mädels. Wisst ihr das noch? Nee, ne? Ist ja blöd, wenn der Pastor einen bloßstellt, gell? Ja. So 60 bis 62 nach Christus hat Paulus diesen Brief geschrieben. Und die Stadt Philippi, die liegt in der heutigen, im heutigen Griechenland, und damals war es noch Mazedonien. Und die Stadt Philippi war ganz nah an so Bergen, und in diesen Bergen gab es ganz viele Gold- und Silberminen. Und von daher war diese Stadt eigentlich sehr, sehr reich und auch sehr wichtig. Es wurde viel drumherum gekämpft. Zuerst hat der Papa vom Alexander den Großen, der hieß Philipp, der hat das erkämpft, und deswegen wurde die Stadt auch dann Philippi genannt, nach dem Papa von Alexander des Großen. Und irgendwann sind die Römer dann in dieses Gebiet reingekommen und haben Philippi erobert. Und es wurde zu einer römischen Kolonie. Und die Soldaten, die das damals miterobert hatten, denen hat das gut gefallen. Und da sind ganz viele Veteranen auch in Philippi geblieben. Es muss eine sehr schöne Stadt gewesen sein. Und diese Stadt Philippi, die war richtig stolz darauf, eine römische Kolonie zu sein. Das fanden die richtig gut. Und deswegen musste Paulus auch den Philippern schreiben in der Gemeinde hier, eure Staatsangehörigkeit ist eigentlich ein Himmel. Ihr habt eine himmlische Staatsangehörigkeit, und diese römische ist gar nicht so toll. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 16, da lesen wir, wie Paulus ja vom Heiligen Geist getrieben wurde in einen Traum. Er hat eine Vision bekommen, in dem ein Mazedonier gesagt hat, hey, wir brauchen deine Hilfe, komm zu uns. Und daraufhin ist dann Paulus in der zweiten Missionsreise ab nach Europa, ja, nach Griechenland, nach Mazedonien zu der Zeit. Und die erste Gemeinde, die er da gegründet hat, das war Philippi. Und das ist ja ein bisschen eine besondere Geschichte da in Philippi. Normal ist Paulus ja immer in die Synagogen gegangen und hat dort dann mit den Juden die Schrift ausgelegt und hat anhand der Schrift dann gezeigt, dass Jesus Christus der Messias ist, der Erlöser. Aber in Philippi gab es keine Synagoge. Wisst ihr warum? Weil da wie heute die Männer gefehlt haben. Ja, du brauchst mindestens so und so viele Männer, ich glaube 10 Männer, um eine Synagoge zu gründen. Und die hatten nicht genug männliche Juden da, um die Synagoge zu gründen. Und deswegen war da keine. Aber es gab gläubige Jüdinnen dort, und die haben sich vor der Stadt getroffen und hatten da ihre Bibelstunde. Und Paulus hat da Spitz bekommen, ist hingegangen und hat denen dort das Evangelium verkündet. Und dort haben die sich bekehrt. Und da war eine ganz berühmte Frau, da gibt es auch eine Zeitschrift von, ich glaube, die Baptisten haben, glaube ich, eine Zeitschrift davon. Wisst ihr den Namen? Lydia, genau. Eine Frauenzeitschrift, muss sehr gut sein, meine Mutter hat die immer zu Hause. Wer hat die von euch? Liest die jemand? Da hinten, sehr gut, Christa. Ja. Wenn ihr wissen wollt, was da drin steht, dann fragt einfach mal Christa, die kennt sich mit Lydia aus. Und Lydia war, ja, die hat sich bekehrt und war eine wohlhabende Frau, die hat richtig Asche gehabt, so eine Purpurhändlerin. Und in ihrem Haus hat sich dann die erste christliche Gemeinde getroffen. Es war eine Hausgemeinde, dort wurde die Gemeinde gegründet. Aber die Gemeinde hat dort früh auch Anfechtungen erlebt. Es ist auch früh in eine Krise gekommen mit den Behörden und mit den Leuten. Da gab es dann auch Tumulte. Und Paulus kam dann auch ins Gefängnis, als er da war. Und da gab es ein Erdbeben, und dann wurde Paulus hat dann Paulus quasi auch den Gefängniswärter da bekehrt oder hat sich auch bekehren lassen. Also ist viel Gutes da passiert, viel drumherum. In dem Philipperbrief, wie gesagt, da geht es darum, wie lebe ich mein Leben als Christ in einer nicht-christlichen Welt. Und Paulus macht das hier sehr schön, und das ist auch der Unterschied zu anderen Briefen. Er macht es sehr häufig über Leitbilder. Wir lesen im Philipperbrief viele Leitbilder, also auch Vorbilder. Er zeigt auch, wie christliches Leben positiv sein kann. Da finden wir jetzt nicht so viele Lasterkataloge oder Strafandrohungen wie im 1. Korintherbrief oder in anderen Briefen, sondern da ist eher dieses positive Bild gezeichnet. Ja? Leitbilder sind positiv, an denen man sich orientieren und ausrichten kann. Und ein ganz großes Leitbild, das sehen wir dann in Philipper 2, das ist dieser Christushymnus. Wo Jesus ja da beschrieben wird und wo Paulus dieses Bild von Jesus malt. Und danach gibt es noch andere Vorbilder. Und auch Paulus, ja, auch Paulus sagt hier, guckt, ich bin auch ein Vorbild für euch. Ja, das klingt immer doof, wenn du einen Brief schreibst und sagst hier, ich bin euer Vorbild. Ja, Paulus kann das machen. So, Ich dürfte es nicht. Gut, jetzt seid ihr voll fit, was so den Hintergrund vom Philipperbrief angeht. Ihr könnt das nochmal in der Apostelgeschichte 16 nachlesen oder lest generell den Philipperbrief mal kurz durch. Der ist wirklich schnell gelesen. Und jetzt möchte ich mit uns beten. Ehrlicher Vater, ich danke dir für diese Zeit, die wir jetzt hier haben, dass wir in deinem Wort graben dürfen, dass wir dich anbeten dürfen, ja, dass wir das Evangelium hier leben dürfen, atmen dürfen, dass es an uns wirkt. Und ich bitte dich, dass du uns hier veränderst, so in dem Sinne, so wie du es möchtest. Du weißt, heute ist keiner durch Zufall hier, weil er sich hierhin verirrt hat oder ja, weil er meint, es wäre seine Idee, sondern weil es deine Idee war. Weil du ihn oder sie gerufen hast. Und ich bitte dich dann auch in dieser Erwartungshaltung, dass wir hier sitzen und ja, hören wollen auf das, was du uns zu geben hast, was du zu sagen hast. Du weißt, wie wir hier sind, du weißt, wie unsere Woche war, du weißt, wie es uns geht, besser als wir selbst. Und ich bitte dich, dass du uns veränderst, dass wir Christus immer ähnlicher werden. Ich bitte dich, dass du ja, mich auch segnest, dass ja ich hier nicht nur spreche, sondern dass du durch mich sprichst, dass du mich benutzt. Und darum bitte ich dich im Namen deines Sohnes in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ich fange mal mit Markus sein Lieblingsvers an, mit Philipper 1, 21. Paulus schreibt da, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Ganz schön steile These hier von Paulus. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Und ich glaube, um diesen Satz wirklich zu verstehen, was Paulus wirklich damit meint, weil ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, wie könnte man diesen Satz verstehen, und ich glaube, diesen Satz kann man falsch verstehen. Und ich glaube, um diesen Satz richtig zu verstehen, müssen wir uns Paulus angucken. Und um Paulus zu verstehen, müssen wir uns kurz angucken, wer Paulus eigentlich war. Wer war Paulus? Paulus hieß vor seiner Bekehrung Saul und wurde in Tarsus, das ist in der heutigen Türkei, geboren. Also Paulus war ein Türke. Das heißt, wenn ihr nächstes Mal mit euren türkischen Nachbarn über Jesus spricht, ja, das Evangelium verkündigt, sagt ihr immer zu, da gibt es dann in der Bibel, der war auch Türke, Paulus. Ja, vielleicht ist das ja ein Anknüpfungspunkt, gell? Und Paulus, der war ein Zeitgenosse Jesu, vielleicht war er ein paar Jahre jünger als Jesus, vielleicht 10 Jahre oder so, und er lebte zu der Zeit Jesu. Paulus wuchs in Jerusalem auf und ging dort in die Pharisäerschule, also ans theologische Seminar quasi, und saß dann zu so einem ganz berühmten Lehrer, der saß dann bei dem damaligen Johannes Eckstein, an den Füßen quasi und hat da gelesen und von ihm gehört. Das war Gamaliel. Und Paulus wurde da zu einem Pharisäer erzogen und war ein Pharisäer. Das waren ja damals die geistlichen Leiter, die haben Sachen entschieden, die haben die Gemeinde geführt wie Pastoren. Sie lehrten den Juden, was Gottes Wille ist und eiferten richtig danach, was Gott in der Bibel gesagt hat. Wir haben das richtig ernst genommen, manchmal auch zu ernst manche Sachen oder falsch verstanden. Und Paulus wurde ein richtiger Prachtpharisäer, so wie man sich vorstellt. Richtig, hier, super Laufbahn gehabt, richtiger Prachtpharisäer. Und er wollte unbedingt das machen, was Gott gefällt und Gott die Ehre geben. Der hatte einen richtigen Eifer. Der hatte sein Herz am rechten Fleck. Der wollte das machen, was einfach richtig war, was Gott von ihm wollte. Und dann kam die ganze Geschichte mit Jesus in Jerusalem. Dass Jesus nach Jerusalem kam, gepredigt hat und nachher gekreuzigt wurde, dass er begraben und dann auferweckt wurde. Und dann kam die Geschichte, dass am Pfingsten die Gemeinde entstanden ist. Und dort wurde auf einmal Jesus Christus verkündigt und dass Jesus Christus die Ehre gehört, dass Jesus Christus Herr ist, dass Jesus Christus Gott ist und dass man Jesus Christus anbetet. Und als guter Pharisäer kann man das einfach nicht zulassen in seiner Stadt. Das geht ja nicht. Das ist eine Irrlehre, die hier passiert. Und ja, Paulus fing an, die Christen zu hassen dafür. Denn sie waren Irrlehrer. Und sie verführten nun die Juden dazu, Christen zu werden. Nun muss man auch wissen, und das ist heute auch ein sensibles Thema, wenn sich Juden bekehren, die verlieren, oder so sehen es die Juden, sie verlieren damit ihre Identität. Das hat auch was mit ihrer Nationalität zu tun, weil die Juden ja auch eine Nationalität sind so an sich. Und damit verlieren die Juden auch diese Identität, die Nationalität. Und Paulus, ja, dem waren die Christen ein richtiges Dorn im Auge. Und Paulus lief dann rum und hat die Christen verfolgt. Also, der hat sich Springerstiefel angezogen, ja, kugelsichere Weste, hat sich sein Gewehr geschnappt, es hat dann hingegangen, Türen eingetreten, umgelaufen, die Christen gepackt, an den Haaren rausgezogen, ab ins Gefängnis gebracht und dort wurden sie dann verhört, gefoltert, geschlagen und eventuell auch umgebracht. Also so Liebchen war er nicht. Das war hier so ein Osama bin Laden. Das war ein, ja einfach, ja, der hat einfach die Christen gehasst und hat sie verfolgt und hat viel Blut an seinen Händen kleben gehabt. Der ist rumgelaufen und hat die Türen eingetreten. Könnt ihr so vorstellen, dass wenn jetzt jemand reinkommt, Paulus wäre jetzt hier reingekommen damals, bevor er sich bekehrt hat, hat die Tür eingetreten und uns alle rausgezogen, alle verhaftet. Paulus ist ein Christenmörder. Und eines Tages, Paulus will vielleicht auch aufsteigen, vielleicht will er auch mal in den Hohen Rat, kann ja auch sein, ja, in den Sanhedrin, da waren 70 Leute drin, vielleicht möchte er auch mal Hohenpriester werden, das hätte er auch werden können. Und eines Tages will Paulus dann auch nach Damaskus und lässt sich dann hier so ein Schreiben geben, wo er voll die Vollmacht hat, in Damaskus Christen zu verfolgen, Türen einzutreten, Molotow-Cocktails in die Fenster reinschmeißen. Da hat er die Erlaubnis für und ist dann unterwegs nach Damaskus und dort begegnet er wen? Jesus. Jesus tritt ihn erstmal vom Pferd, liegt auf dem Boden, ist blind. Und wir lesen das in der Apostelgeschichte 9, 3 bis 5. Als er nun nach Damaskus unterwegs war, Paulus, und die Stadt schon fast erreicht hatte, schon war fast an sein Ziel, da leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit, König Jesus ist hier. Der Herr der Herren, König Jesus, begegnet Paulus. Und von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Und gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und Saul fragt, wer bist du, Herr? Und die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Das finde ich so toll, dass man nochmal sieht, dass Jesus hier auch die Christenverfolgung zur Chefsache macht. Das heißt, wenn wir verfolgt werden, wenn Christen verfolgt werden, verfolgen die Christus selbst. Wir sind sein Leib. Paulus war blind, musste von seinen Begleitern nach Damaskus geführt worden, in die gerade Straße. Und dort saß er dann 3 Tage und 3 Nächte und hat gehungert und hat gefastet und wusste überhaupt nicht, was jetzt los ist. War jetzt einfach baff, weil damit hat er absolut nicht gerechnet. Und Gott spricht in dieser Zeit zu Hananias. Das war ein frommer Mensch, ein Christ, der in Damaskus lebte. Und Gott, oder der Heilige Geist, spricht zu ihm und er sagt, Hananias, du kennst doch Paulus oder Saulus. Geh zu ihm, der ist in der geraden Straße, geh zu ihm hin, leg die Hände auf und bete für ihn. Und Hananias sagt, hier, Moment, Paulus, das ist doch der, der Türen eintritt und die Leute an den Haaren rauszieht, Männer, Frauen, Kinder. Und der dafür sorgt, dass die getötet werden. Meinst du wirklich diesen Paulus? Und zu dem soll ich gehen? Und Hananias diskutiert dann mit Jesus und Jesus gibt hier Hananias eine Begründung, die auch für uns wichtig ist, um Paulus' Schriften, um Paulus' seine Arbeit, um die Person Paulus einfach zu verstehen. In der Apostelgeschichte 9, 15 spricht Jesus, geh trotzdem zu ihm, auch wenn du Angst hast, ja, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Ich weiß ja nicht, wie eure Bekehrung war, wie ihr das erlebt habt. Aber als ihr euch bekehrt habt, hattet ihr auch diesen Ruf, für Christus zu leiden? Habt ihr euch gefreut?
habt ihr diese Zusage bekommen, du hast dich bekehrt und ich zeige dir, wie viel du um meinetwillen leiden musst. Ich glaube, Paulus hat hier nochmal ein ganz besonderes Mandat bekommen. Jesus hat sich hier seinen schlimmsten Feind ausgesucht. Ich habe euch ja erzählt, ich habe damals auch für Osama bin Laden gebetet, dass er sich bekehrt. Hat er nicht gemacht, deswegen wurde er erschossen. Also, denke ich jetzt einfach mal. Aber was wäre das denn gewesen, wenn der sich bekehrt hätte? Das wäre doch genau das Gleiche gewesen. Oder wenn sich, wie heißt er hier, Kim Jong-un, hier aus Korea, stell dir vor, der wird sich bekehren. Der verfolgt auch Christen. Da hängen Brüder und Schwestern im Glauben in Gulags fest und verhungern und werden dort gefoltert um ihren Glaubenswillen. Die haben da Fake-Kirchen in Nordkorea. Ich habe mir einen Bericht angeguckt, die haben da auch Kirchen mit Pastoren. Und die feiern Gottesdienst. Aber das ist alles nur Fake, das ist alles nur Show. Und die zeigen, hey, wir sind wir haben religiöse Freiheit hier in Nordkorea. Und zeigen und tun so, als da kann man auch die Kirchen besuchen gehen. Und die singen da Lobpreislieder auf Koreanisch. In Nordkorea. Aber die richtigen Christen, die sitzen in den Gulags. Paulus bekehrt sich hier, Paulus kriegt die Hände aufgelegt von Hananias, Paulus wird vom Heiligen Geist erfüllt, er kann wieder sehen und was macht er? Er geht erstmal die Bibel lesen und sagt, okay, jetzt muss ich die ganze Bibel nochmal neu lesen, jetzt muss ich das erstmal verstehen, was da alles drinsteht über Jesus und wie das alles so ist und ist dann eine Zeit lang und nimmt sich einfach Zeit dafür und Paulus wird damit zum größten Heiden oder zum größten Missionar in der Bibel und hat auch die meisten Schriften im Neuen Testament geschrieben. Paulus hat sein Leben komplett dem Evangelium verschrieben. Die Verkündigung des Evangeliums, das lag ihm auf dem Herzen und das war ihm sehr wichtig. Und wir sehen ja, was für eine Frucht dabei rausgekommen ist. Wir heute profitieren von dieser Liebe, von dieser Hingabe von Paulus. Und wir lesen immer wieder, dass Paulus auch ins Gefängnis kam. Einmal wurde sogar Paulus gesteinigt und hat das überlebt, wurde davon gerettet. Und Paulus ist dann hart geblieben, und was sein Glauben anging, und ist gerade ausgeblieben. Und das ging sogar so weit, dass er sogar ins Gefängnis kam, um vor dem Kaiser zu reden. Damals war er Staatsbürger und er wurde ja verklagt quasi. Er wurde verklagt und er hat sich damals darauf berufen, nochmal zu, wenn jemand über mich urteilt, dann ist das der Kaiser, das ist mein Recht. Der römische Kaiser soll dann über mein Anliegen entscheiden. Und damit hat er dann die Chance gekriegt, das Evangelium vor den mächtigsten und reichsten und Gottmenschen zu verkündigen, den es damals gab, Nero. Und wir lesen dann später, dass Paulus, oder lesen wir nicht, aber die Tradition sagt es dann, dass Paulus hingerichtet wurde, wahrscheinlich mit so einem Schwert im Nacken. Das war damals für die römischen Staatsbürger die Todesstrafe. Römer durften auch nicht gekreuzigt werden. Und wenn wir uns jetzt den Vers nochmal im Philipperbrief anschauen, vielleicht können wir den dann nochmal drüber nachdenken, was Paulus damit eigentlich meint, wenn jetzt diese ganze Lebensgeschichte von Paulus hört. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Ich habe mir mal Gedanken gemacht. Ich sag mal, viele würden ja sagen, der Inhalt meines Lebens ist Christus. Aber was meint man denn damit, der Inhalt meines Lebens ist Christus? Oder in anderer Übersetzung, zu leben ist Christus. Für Paulus dreht sich hier alles, sein ganzes Leben, hier dreht sich alles um Jesus Christus. Das würden ja auch alle sagen, die sagen, der Inhalt meines Lebens ist Jesus Christus. Aber hier geht es um die Art und Weise, wie Paulus es versteht, das Leben, das Inhalt seines Lebens Jesus Christus ist. Und ich glaube, da gibt es einen Unterschied zu heute oder zu dem, wie wir manchmal oder wie ich auch oft auch mein Christsein gesehen habe. Ich hätte immer gesagt, der Inhalt meines Lebens ist Jesus Christus. Aber ich glaube, da gibt es einen Unterschied in der Art und Weise, wie man das verstehen kann.
Und mir begegnet in der Gemeinde, hier und auch drüben in Fellerdillen, noch in anderen und auch bei mir selbst, oft auch die Vorstellung von einem selbstzentrierten Evangelium, von einem selbstzentrierten Inhalt des Christentums. Das heißt, in anderen Worten, das Evangelium ist für mich da. Christus ist für mich da. Der Inhalt meines Lebens ist Christus und Christus ist für mich da. Das Evangelium ist für mich da. Es geht um meine Erlösung, es geht um mein geistiges Wachstum, es geht um mein Vorankommen in der Heiligung, es geht um meinen Trost, es geht um meine Hoffnung, es geht um meine Gesundbeten, es geht um meine Wundertaten, es geht um meine Erfahrung mit Christus, es geht um meinen Frieden und es geht um meine Freude. Und Christus ist für mich da und ich möchte die Segnungen haben, die damit verheißen sind. Und wir leben in einer Welt, die uns sagt, ja, das ist es. Das ist das Evangelium. Das ist nur für dich da, damit es dir gut geht. Wir leben in einer Welt, die uns jeden Tag sagt, du bist der wichtig, du bist die wichtigste Person auf dieser Erde. Alles hier herum ist nur für dich geschaffen. Beim Herkules, alle Artikel, die da sind, kannst du kaufen, die sind nur für dich da, die haben wir extra für dich reingestellt. Alles ist nur für uns da. Und du bist einzigartig. Du bist eine Schneeflocke. Es gibt keinen, der so ist wie du. Du bist was richtig Besonderes. Und es dreht sich alles nur um dich, dass du glücklich bist. Und sowas ist auch in die Gemeinde hineingekommen. Und du warst schon immer drin, weil das menschlich ist. Hatten die damals bestimmt auch. Und das merken wir dann so Sätzen auch von Predigern. Und ich möchte mich da nicht ausnehmen. Ich habe solche Sätze bestimmt auch gesagt. Wenn ich es gesagt habe, hier, nächstes Mal schmeißt ein Liederbuch, wenn jemand eins hat, auf mich. Dann hören wir so Sachen von der Kanzel, auch wenn du nur der einzige Mensch auf der Erde wärst, wäre Jesus für dich auf die Erde gekommen. Und ich frage mich jetzt gerade, wie geht denn das, wenn ich der einzige Mensch auf Erden wäre? Wie hätte Jesus dann auf die Erde kommen können? Da brauchen wir mindestens noch eine Frau für. Und wenn du der einzige Mensch auf der Erde wärst, wäre Jesus für dich auf die Erde gekommen und wäre für dich am Kreuz gestorben. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn ich der einzige Mensch auf der Erde wäre und Jesus wäre da und Jesus wäre am Kreuz gestorben, wisst ihr, wer ihn dran genagelt hätte? Ja, ich. Ich wäre es gewesen und ich war es auch. Meine Sünden haben Jesus ans Kreuz gebracht. Aber was dahinter steckt, dieser gut gemeinte Satz, und dieser Satz bringt einige Probleme mit, nicht nur hier diese logischen, ja, aber es ist viel schlimmer, was dieser Satz in uns auslöst. Ja, so ein Satz tut doch gut. Der tut echt auch mal einfach gut zu hören. Das ist auch okay. Aber dieser Satz schmeichelt uns. Er setzt diesen Fokus auf uns. Wir sind wichtig. Wir sind was. Wir sind was Tolles. Und er fördert unseren Stolz. Und am allerschlimmsten, er fördert unsere Selbstzentriertheit. Er fördert ja, dieses nur um einen selber drehen, um sich um sich selbst Gedanken machen. Ja, achtet mal darauf in den Gebeten, die ich bete manchmal und die ihr betet und die wir hören, wenn wir uns miteinander treffen. Ja, es geht um meine Gesundheit, es geht um mein Wohl, es geht um das Wohl meiner Kinder. Es geht immer um diese Dinge, an denen ich irgendwie dran Anteil habe. An den Dingen, an denen ich irgendwie betroffen bin. Ist ja nichts Schlimmes, für seine Kinder zu beten. Mache ich auch, ist sehr gut, ja. Aber im Grunde steckt doch dahinter auch ja, eine gewisse Selbstzentriertheit. Doch wisst ihr was? Meint ihr, Paulus hat so gedacht? Der Inhalt meines Lebens ist Christus? Meint ihr, Paulus hat das so gefüllt, wie ich das manchmal für mich fülle oder gefüllt habe? Oder wie ihr?
Paulus ist da nicht selbstzentriert. Paulus denkt da anders. Deswegen kann er auch im Gefängnis froh sein und glücklich sein. Wenn es ihm dreckig geht, freut er sich trotzdem, dass das Evangelium verkündet wird im Gefängnis, in der römischen Wache. Und er freut sich, ja, auch wenn ich mein Leben verliere und kriege hier Schwert in den Nacken, Nackenknacken, kann ich trotzdem das Evangelium vor dem Kaiser verkündigen. Es geht hier um eine Sache, die wichtiger und größer und besser ist als ich selbst. Und hier geht es nicht um uns. Im Evangelium geht es nicht nur um uns. Klar haben wir auch Segnung und Anteil dran, aber es geht nicht nur um uns. Im Reich Gottes dreht sich nicht alles um dich. Tut mir leid, dass du sagen musst. Im Reich Gottes dreht sich nicht alles nur um mich und um dich. Damit es wir gut haben. Damit wir den fetten Segen haben, damit uns ja alles gelingt. Im Reich Gottes dreht sich alles um Jesus und alles dreht sich um den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen bis ans Ende der Welt. Und wie das auch immer aussieht in der Gemeinde. Nicht jeder ist Verkündiger, nicht jeder predigt. Ja, jeder hat seinen bestimmten Anteil zu tragen und seine bestimmten Gaben und beten dürfen alle und sollen auch alle. Und hier geht es um die Ausbreitung des Evangeliums. Das Evangelium ist immer nach außen gerichtet auch. Und nicht nur auf sich selbst, dass man die Segnungen selber erfährt und die Zusagen, die in der Bibel sind, sondern dass andere Menschen das auch erfahren. Es geht um die rettende Botschaft von Jesus Christus für die anderen Menschen. Das Evangelium geht nach außen. Und diese Denkweise will uns Paulus im Philipperbrief näher bringen. Philipper 1, 12 bis 14 lesen wir, ich bin froh und Paulus sitzt hier im Knast. Andere hätten schon längst hier den ganzen Tag geweint und wären zerstört, dass es so einen Gott gibt, der es zulässt, dass ich im Gefängnis sitze. So habe ich mir das nicht vorgestellt im Glauben. Und Paulus schreibt, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Ich sitze im Knast, mache Gefängnisarbeit von innen, nicht von außen, wo man wieder wegfahren kann, sondern von innen. Und das Evangelium wird weiter vorangeführt. Und nicht nur bei mir, sondern bei der ganzen kaiserlichen Garde. Weit darüber hinaus hat es in sich inzwischen rumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Paulus ist nicht wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis, ja? Sondern um seines Glaubens willen. Er leidet für Christi. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert geworden bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind, das Evangelium ohne Furcht weiterzusagen. Also es ist sogar noch ansteckend. Es ist sogar noch förderlich. Wo wir als Menschen denken, hier, dem Paulus geht so schlecht. Wie ist der von Gott gesegnet? Der ist doch im Knast. Da hat er irgendwas falsch verstanden, hat er irgendwas falsch gemacht. Und so leben wir manchmal auch. Evangelium, bitte nur 3%. Dieses 3%, was für mich ist, dieses Wohlfühl-Evangelium. Nur so viel, dass ich gerettet bin. Nur so viel, dass sich Dinge verändern in meinem Leben, die ich möchte. Die anderen Bereiche in meinem Leben möchte ich gar nicht, dass sie verändert werden. Der Heilige Geist darf in der Dachkammer wohnen, aber nicht in den ganzen anderen Räumen mein Haus. Und schon gar nicht darf der Heilige Geist in meinen Keller gehen, wo die ganzen Leichen liegen. Paulus und die Gemeinde freuen sich über die Ausbreitung des Evangeliums, auch wenn Paulus hier im Knast sitzt. Und die Gemeinde hat Anteil an der Ausbreitung des Evangeliums durch die Verkündigung und durch das Gebet. In Philipper 1, 19 lesen wir jetzt, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet. Die Gemeinde betet für Paulus und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, ist meine sehnlichste Erwartung, meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allen sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Er sitzt im Knast und seine größte Sorge ist, und die mussten sich damals selbst versorgen im Gefängnis, da mussten Leute kaum Essen bringen übrigens, und seine größte Sorge ist, werde ich das Evangelium, werde ich gut predigen, wenn ich vor Nero stehe? Hat schon stundenlang seine Predigt ausgearbeitet, wochenlang.
Und seine größte Sorge ist, kann ich meinen Glauben so vertreten, dass ich Jesus Christus die Ehre gebe? Und Paulus ist klar, wenn ich am Leben bleibe, kann ich weiter das Evangelium verkündigen, dafür bin ich da. Und wenn ich sterbe, bin ich bei Jesus. Und wenn ich da so an mich denke, muss ich immer bei sich selbst anfangen, und wenn ich so an mich denke und an mein Verhalten, und wenn ich mal schaue, wie oft ja, ich mich gedanklich damit beschäftige, mein Leben zu verlängern, irgendwie ist es in unserer Gesellschaft und auch bei mir so, muss gesund leben, damit man möglichst ein langes Leben hat. Unsere Mission heutzutage, und das ist auch was verkauft wird, ist es, mach alles, Sport, Ernährung, ganze Fitnesswaren und alles, was damit zusammenhängt, Lebensstil, leb so, dass du möglichst ein langes Leben hast. Das ist jetzt Priorität Nummer eins und das ist wichtig. Und am Ende musst du trotzdem sterben, ist egal, wie alt du geworden bist. Oder du kannst nicht sterben, weil die Medizin nicht dich so lange am Leben halten, dass du nicht sterben kannst. Aber wo denke ich dran, wie ich, wenn der Inhalt meines Lebens Christus ist, wie das Evangelium weiter verkündigt wird, weiter verbreitet wird? Unsere Mission als Christen ist nicht, so lange zu leben wie möglich. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ich wünsche euch allen ein langes, glückliches, erfolgreiches Leben. Viel Gesundheit wünsche ich euch allen, aber das ist nicht unsere Mission. Das ist nicht unser Ziel hier auf Erden. Das ist das Ziel der Menschen, die nichts anderes haben als dieses Leben. Wir als Christen sollten mehr daran interessiert sein, das Evangelium bis ans Ende der Welt, bei unseren Nachbarn angefangen, zu den Kulturen, zu den Subkulturen zu bringen, zu unseren Kindern, zu unseren Enkeln, zu unseren Arbeitskollegen, zu den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Du musst nicht rumlaufen und am Aldi darauf warten und irgendwelche Leute ansprechen und das Evangelium verkündigen. Wenn du dazu berufen bist, mach es. Aber fang doch bei den Leuten an, die du kennst. Das Evangelium ist nicht nur für dich da, sondern auch für die anderen. Dieser Schatz, der uns anvertraut ist. Und darum geht es Paulus in diesem Philipperbrief, um den Dienst am Evangelium, der uns sogar fröhlich macht. Ein Thema im Philipperbrief ist die Freude, unsere christliche Freude. Wir müssen hier sitzen und müssen die glücklichsten Menschen auf der ganzen Erde sein. Und nicht nur rumheulen, wie schlecht es uns geht, oder traurig sein, dass wir nicht das haben, was wir gerne wollen. Denn das, was wir haben, der Inhalt unseres Lebens ist Christus. Und Paulus gibt uns hier in Philipperbrief gute Vorbilder und Leitbilder, wie man als Christ in einer nichtchristlichen Welt lebt. Und ich möchte einfach ermutigen, lest den Philipperbrief durch, ackert den mal richtig durch, arbeitet den richtig durch. Und wenn du dann nicht glücklich bist, dann komm zu mir. Dann arbeiten wir nochmal durch, bis du glücklich bist. Und ein Mensch, der mich außerhalb der Bibel so richtig angesprochen hat, der ja auch diesen Ehrgeiz fürs Evangelium hatte, ist und der mich total beeindruckt hat, ist Dietrich Bonhoeffer. Seine Hingabe und seine Liebe für Christus lassen mich immer wieder schauen, da kriege ich Gänsehaut. Und er hat viele Gemeinsamkeiten mit Paulus. Erstens, beide waren super schlau, die haben es einfach drauf gehabt. Beide waren dem Dienst am Evangelium total hingegeben. Beide liebten die Menschen mit Wort und Tat. Die haben nicht nur geredet, ich habe die Menschen lieb, sondern die haben es auch gemacht. Die haben die Füße gewaschen, die sind hingegangen. Die waren nah bei den Menschen. Die haben sie wirklich lieb gehabt. Beide kamen aufgrund der Botschaft des Evangeliums in den Knast. Beide wurden aufgrund ihrer bedingungslosen Hingabe und ihres Glaubens an Jesus Christus hingerichtet. Paulus und Bonhoeffer verschwendeten ihr Leben nicht. Paulus sagt selbst, die körperlichen Ertüchtigungen haben einen gewissen Vorzug, aber diese Geistlichkeit ist viel wichtiger. Und Paulus und Bonhoeffer haben ihr Leben nicht verschwendet, indem sie auf der Couch saßen und RTL 2 geguckt haben. Sondern sie haben ihr Leben gelebt, ein Leben, das sich lohnte, auch wenn es kurz war. Ein Leben zur Ehre Gottes. Die haben was geschafft, die haben was gemacht. Die haben ein aufregendes Leben gehabt, ein Leben voller Freude, auch voller Hindernisse. Und auch am Ende, wenn es kurz war, haben sie ein Leben gelebt, was sich gelohnt hat. Und Paulus schreibt nochmal, ihr Leben hat den richtigen Inhalt, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn und deswegen können sie auch sterben. Und das begeistert mich. Im Frühjahr 1945 wurde Bonhoeffer in ein süddeutsches Konzentrationslager gebracht. Schon hörte man die amerikanischen Geschütze. Doch kurz vor der Befreiung des KZs wurde er am 9. April auf persönlichen Befehl Hitlers hingerichtet. Seine letzten Worte an seine Mitgefangenen war, und kommen die euch nicht bekannt vor, das ist das Ende, für mich aber der Beginn des Lebens. Was ist dein Inhalt des Lebens? Und wie füllst du den Inhalt? Ich bete mit uns.